und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Alb und Wallwitz. Ja, die Bundesregierung hat am Wochenende das dritte Entlastungspaket vorgestellt. Welche Implikationen das Paket für den Kapitalmarkt hat und ob ein Eingreifen des Staates in den Markt durch sowas wie eine Strompreisbremse überhaupt sinnvoll ist, das möchte ich in dieser Folge diskutieren. Wie immer mache ich das nicht alleine. Mit mir zusammen sitzen unser Chefvolkswirt Dr. Johannes Meyer.
Hallo, schönen guten Tag.
Unser Portfolio-Manager Andreas Fitzner.
Hallo Christina.
Ja, und mein Name ist Christina Bambach. Ja, Johannes, die Spitzen der Ampelkoalition haben ja weitere Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen bekannt gegeben. Stolze 65 Milliarden Euro. Das sind circa 2-2,5% des BIPs, hast du mir vorhin schon verraten. Kannst du das vielleicht mal in Relation setzen? Ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig?
Naja, es ist zumindest für ein gezieltes Entlastungspaket dann doch ein relativ großes Volumen. Die 2-2,5% kommen dann zustande, wenn man noch die ersten beiden Entlastungspakete mit dazu zählt. Da waren ja nochmal 30 Milliarden im Topf und da kommt man auf diese Summe. Ein Vergleich ist vielleicht ganz gut zu ziehen zur Covid-Pandemie. Damals hat der Staat ja ungewöhnlich große finanzielle Mittel in die Hand genommen, um die Krise zu dämpfen. Das waren dann doch etwas mehr. Damals war man so im Bereich von etwa 10% der Wirtschaftsleistung. Aber 2,5% müssen natürlich auch zur aktuellen wirtschaftlichen Lage gesetzt werden. Und die ist ja eigentlich immer noch relativ gut. Das heißt, die Wirtschaft ist hoch ausgelastet, anders als nach der Covid-Krise oder in der Covid-Pandemie. Und deshalb muss man dann schon die Frage stellen, wie wirkt das Ganze dann auch makroökonomisch, zum Beispiel preistreibend?
Ja, jetzt sind wir direkt schon bei den preistreibenden Argumenten angekommen. Am offensichtlichsten, was für uns marktseitig natürlich wichtig ist, ist ja dieses Stichwort Strompreisbremse. Vielleicht erstmal, was steckt dahinter? Und wozu braucht man die überhaupt?
Ja, das ist das interessanteste Instrument aus diesem Paket und vielleicht auch das wichtigste. Hier geht es ja oder soll es ja darum geben, Mehreinnahmen der Stromanbieter abzuschöpfen. Man spricht jetzt von Zufallsgewinnen, die dadurch entstehen, dass der Strompreis durch die hohen Gaspreise ja mit nach oben gezogen worden ist und viele Anbieter von Strom diesen eben zu deutlich geringeren Kosten produzieren können.
Vielleicht ganz kurz, Andreas, warum ist es denn so, dass der Strompreis mit den Gaspreisen nach oben gezogen wird?
Ja, weil der Strompreis sich eben immer am teuersten Produzenten orientiert, der eben noch den letzten Strombedarf, der gerade aktuell benötigt wird, deckt. Und es wird eben nicht Strom zu verschiedenen Preisen gehandelt, je nachdem, wo er herkommt. Sondern es ist eben so, dass quasi ja, da, wo sich Angebot und Nachfrage treffen, Angebot trifft sich eben dort, wo die letzte Gigawattstunde produziert wird, das entspricht eben dem Preis. Und dadurch ist es eben so, dass natürlich in der aktuellen Situation ein großer Teil der deutschen Stromproduktion extrem rentabel geworden ist, weil eben dann doch Nuklearstrom immer noch knapp 10% des Strombedarfs und eben gerade erneuerbare Energien, die ca. 40% ausmachen, ja weitgehend unbetroffen sind von den Kostenerhöhungen des Gaspreises. Insofern ist diese 45% der deutschen Stromproduktion eigentlich kaum betroffen durch die Preiserhöhungen.
Ja, und die Politik hat sich eben jetzt dazu entschieden, hier einzugreifen in diesen Mechanismus und hier eine Erlösobergrenze, man kann also auch sagen, einen Höchstpreis für diesen Strom festzusetzen. Und darüber hinaus, alles, was darüber hinaus an Mehreinnahmen bei Stromanbietern anfällt, weil der Preis am Spotmarkt vermutlich eben darüber liegt, das soll nun abgeschöpft werden. Viele bezeichnen das ja als umgekehrte EEG-Umlage. Das heißt also, so wie bisher das Geld vom Stromverbraucher an die Erzeuger umgelegt worden ist, soll das jetzt eben sozusagen auf der Gegenfahrbahn passieren und dadurch dann die Verbraucher eben entlastet werden im Bereich eines sogenannten einer Basismenge an Strom, die dadurch eben günstiger bezogen werden soll.
Da würde ich gleich, glaube ich, mal drauf zurückkommen, was das heißt. Vorher noch vielleicht ein Punkt. Du hast eben Erlösobergrenze gesagt. Wir haben da auch schon in der Küche diskutiert, deswegen würde ich es gerne nochmal aufnehmen. Was ist denn jetzt der Unterschied zu einer Übergewinnsteuer?
Nee, der große Vorteil ist vielleicht, dass man eben die Übergewinne nicht definieren muss, ex ante, sondern man macht das eben direkt am Preis fest und die Übergewinne, die man dann abschöpft, ergeben sich sozusagen, der Ökonom würde sagen, endogen daraus. Das ist vielleicht ein etwas eleganteres Mittel, um auf diese Mehreinnahmen zuzugreifen. Ich würde sagen, ökonomisch unterscheidet es sich aber nicht sehr.
Also dass am Ende das Ergebnis natürlich irgendwo dasselbe ist wie eine Steuererhöhung, das sehe ich schon auch, nur finde ich eben schon, dass es mehr ist als eine reine Umformulierung, weil tatsächlich der Staat eben jetzt von der anderen Seite rangeht und nicht erstmal festlegt, wie viel Gewinne sind denn gerecht, was eben in unserem System schon sehr fragwürdig wäre, sondern er geht eben von der anderen Seite vor, okay, was für ein Bedarf an Strom ist denn für den Einzelnen notwendig, und dieser Bedarf soll eben gesichert werden mit einem Preisdeckel, was in meinen Augen eben erstens einfacher zu definieren ist und eben auch in unserem Wirtschaftssystem jetzt nicht das System konterkariert, sondern irgendwo in der aktuellen Situation für mich eine ganz smarte Lösung des Problems ist.
Es bleibt natürlich dennoch ein massiver Eingriff in den Markt. Das heißt, der Preis soll jetzt gedeckelt werden. Und das bringt eben das Problem mit sich. Vielleicht der Staat muss jetzt nicht die Höhe der Überschussrendite quantifizieren, aber er muss eben festlegen, wo soll denn dieser Preis genau liegen. Und die viel diskutierte Nebenwirkung könnte natürlich theoretisch sein, dass gerade die Anbieter, die eigentlich ja günstig Strom anbieten, sehr innovativ sind, dass die eben zum Teil von ihren Erlösen in Anführungszeichen befreit werden. Und da stellt sich dann immer die Frage, bleiben denn die Anreize bestehen, in diese Bereiche zu investieren? Oder aber bleiben vielleicht gerade dadurch dann viele Anbieter am Markt, die Strom eigentlich relativ teuer nur produzieren können? Wie gesagt, weil der Preis eben über diesem eigentlichen Marktpreis dann liegen wird.
Das ist auch ein ganz guter Punkt, den ich mir auch stelle. Ich meine, indirekt greift der Staat ja in funktionierende Mechanismen ein. Auch indem er diesen Preiscap hier setzt und so weiter. Es wird auch schon über ein Aussetzen des Derivatehandels im Energiebereich diskutiert. Geht das nicht einen Schritt zu weit? Ist das dann nicht fast schon eine Art Marktmanipulation?
Es ist definitiv eine Manipulation von dem Markt, das kann man nicht abstreiten, aber es ist eben aktuell in meinen Augen schon gerechtfertigt, da wir einfach in eine Situation reinlaufen, wo ein großer Teil der Bevölkerung eben stark betroffen ist durch die Kostenanstiege bei einem Basisgut. Wir hatten auch diskutiert über die Steuersenkung zum Beispiel eben auf Gas, wo ich sage, ganz ehrlich, warum ist Gas oder warum sind Heizkosten eigentlich 19% besteuert? Das ist ein Grundbedürfnis. Insofern finde ich quasi diese Steuersenkung, die jetzt zeitlich beschränkt ist, eben auch sinnvoll. Der Volkswirt sagt natürlich, das hebt wieder die Nachfrage, was das Problem eben dann langfristig verschlimmert. Aber da ist eben der Punkt, dass natürlich der Preisanstieg, den wir jetzt erleben werden, die nächsten 12 Monate so massiv ist, dass ich denke, trotzdem Anreize genügend gesetzt werden, um die Nachfrage einzudämmen. Das zweite Problem, was gerade angesprochen wurde, ist natürlich ein großes Problem, dass eben die Gewinne, die jetzt dort entstanden wären, sicherlich zu Investitionen geführt hätten und eben dann die Stromproduktion aus Erneuerbaren auf mittlere Sicht deutlich erhöht hätten. Da kann man aber dagegen halten, dass natürlich immer noch viele Förderprogramme laufen vom Staat, der also schon Anreize setzt, dass weiterhin Investitionen getätigt werden. Und wir natürlich auch eine Situation hatten, wo wir eben über lange Zeit eben gerade Solarstrom stark subventioniert haben. Und eben jetzt in der jetzigen Phase ist dann in meinen Augen auch nicht unser ganzes System gefährdet, wenn man da sagt, okay, man schiebt hier temporär einen Riegel vor oder einen Deckel auf die Gewinne. Aber natürlich muss man so ausgestalten, dass eben immer noch Anreize zum Energiesparen bleiben, was auf den ersten Blick möglich erscheint mit der Idee. Und natürlich eben auch weiterhin die Investitionen in alternative Stromerzeugung natürlich sicherstellen.
Genau, also man kann schon sagen, es ist in jedem Fall ein Kompromiss zwischen möglichst geringen Markteingriffen, die dann eben weitere Probleme mit sich bringen, und auf der anderen Seite aber eine unmittelbare Entlastung herbeizuführen für die Verbraucher. Das kann man schon so sehen.
Ja, jetzt vielleicht noch einen zweiten Punkt nach der Strompreisbremse, der uns auch betrifft marktseitig, ist natürlich die Entlastung beim CO2-Preis. Warum das so ist, da will ich gerne mal näher drauf eingehen. Aber bevor wir das tun, Johannes, was ist denn hier überhaupt die Maßnahme?
Ja, die Bundesregierung hat eben beschlossen, den geplanten Anstieg des CO2-Preises im nationalen Handel auszusetzen, um ein Jahr zu verschieben. Es war eigentlich geplant, hier jetzt zum Jahresanfang 2023 5 € draufzulegen pro Tonne CO2. Das wird jetzt um ein Jahr verschoben, und dadurch verschiebt sich natürlich dann auch der weitere Anstiegspfad, der in diesem Bereich des CO2-Preises geplant ist, jeweils um ein Jahr. Vielleicht hier nochmal einen Schritt zurück. Was ist dieser CO2-Preis? Es gibt hier eben 2 verschiedene Systeme. Wir haben einmal, das ist vielen sicherlich ein Begriff, diesen europaweiten EU-Zertifikat der Handel, der ja auf Emissionen zielt, die von der Industrie emittiert werden. vor allem und auch im Energiesektor emittiert werden. Das heißt, hier zahlt also direkt der Emittent für Emissionen, braucht dafür CO2-Zertifikate. Dieser Preis handelt zurzeit so in einer Spanne zwischen 70 und 90 Euro je Tonne CO2. Und daneben steht das nationale CO2-Preissystem in Deutschland, das eben Sektoren umfasst, die von diesem EU-weiten Handel nicht umfasst werden. Da ist vor allem die Wärmeerzeugung zu nennen, da ist auch der Bereich Verkehr zu nennen. Und für diese Güter oder Produkte gilt eben ein nationaler CO2-Preis, eine nationale CO2-Steuer, die die Bundesregierung von denjenigen einsammelt, die diese Energieträger grundsätzlich bereitstellen. Also hier wird nicht die Steuer abgeführt vom Verbraucher der Energie, sondern sozusagen vom Bereitsteller der Energie, weil man argumentiert, der Verbrauch verteilt sich auf so viele Einzelakteure, gerade im Bereich des Verkehrs ja sehr offensichtlich, dass jedes Auto am Ende oder jeder Verkehrsteilnehmer hier CO2 emittiert und müsste dann eben CO2-Zertifikate handeln. Das ist nicht praktikabel. Deshalb greift man da früher in der Wertschöpfungskette ein. Ja, und dieser CO2-Preis, wie gesagt, der wurde jetzt, die Anhebung wurde jetzt verschoben um ein Jahr. Und das ist erstmal, denke ich, marktseitig verkraftbar. Das große Risiko, was sich für den EU-weiten Handel dann ergibt, ist natürlich, dass dadurch Zweifel aufkommen könnten, ob denn dieser EU-weite CO2-Zertifikatehandel in Krisenphasen wirklich durchgehalten wird oder ob dann eben dieser Preismechanismus auch mal schnell eben außer Kraft gesetzt wird oder gedämpft versucht.
Genau, ich denke auch, dass es auch hier eben Kompromiss gesucht wurde, wo man sagt, okay, man muss irgendwo Härten abfedern für eben die Masse. Und da ist natürlich wieder der Benzinpreis sicherlich einer der größten Hebel, um eben Pendler, Angestellte eben zu entlasten und auf der anderen Seite eben die grundlegende Strategie nicht zu auszuhöhlen. Wir hatten es schon eben direkt im April, als der Krieg losging, wo eben schon auch am EU-weiten CO2-Markt quasi Sorgen aufkamen, dass vielleicht dieses System aufgeweicht wird, ist damals eben nicht passiert, obwohl es sicherlich ein sehr einfacher Schritt gewesen wäre, kurzfristig Energiepreise zu senken, wurde dort nur ein minimaler Eingriff vorgenommen, der im Endeffekt den Markt auch nicht beeinflusst hat. Es werden ein paar Zertifikate über die nächsten Jahre zusätzlich verkauft, die irgendwie grob 20 Milliarden einspielen, aber an sich das System wurde eben nicht angefasst. Und so ist es eben auch hier quasi ein ganz schmaler Grat, grundlegend die Strategie nicht in Frage zu stellen, dadurch eben die Steuerungsfunktion dieser CO2-Preise zu erhalten und den Klimawandel eben weiter aufhalten zu können oder eben den Strukturwandel voranzubringen und gleichzeitig aber eben doch gewisse Härten abzufedern. Man muss auch sagen, dass der Einfluss schon gering ist von dieser Verschiebung der 5-Euro-Erhöhung auf die Benzinpreise. Aber es ist eben auch ein kleines Zeichen, dass man schon versucht, was zu tun für die Leute.
Okay, also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben eben einmal den deutschen CO2-Preis, der eben aktuell 30 Euro ist und jetzt auch erstmal nochmal ein Jahr eben nicht auf 35, sondern bei 30 bleibt. Das ist vor allem für Verkehr und Wärme. Und dann gibt es aber ein zweites System, das EU-weit greift, das eben dann in der Regel alle anderen Industrien beinhalten soll. Und da ist der Preis zwischen 70 und 90. Das liegt eben daran, dass es keine Steuer ist, sondern dass es ein Preis für ein Zertifikat ist, was die Unternehmen kaufen müssen. Jetzt meine Frage: Sind die unabhängig voneinander, diese zwei Systeme? Oder hat jetzt zum Beispiel diese, wir bleiben bei 30 Euro und erhöhen nicht um 5 Euro, auch eine Auswirkung auf das Zertifikat, was aktuell um die 70 handelt?
Naja, also wenn man sich diesen CO2-Preis am Markt anschaut, der wird ja börsentäglich auch gehandelt, dann kann man zurzeit schon eine Abwärtsbewegung sehen, aber die läuft eigentlich schon seit etwa Mitte August. Da hat sich der Preis also von diesen Obergrenze von bei etwa 90 Euro eben in Richtung 70 Euro jetzt bewegt. Der Großteil dieser Bewegung dürfte aber vor allem konjunkturellen Sorgen geschuldet sein, denn dieser Markt funktioniert ja vor allem dadurch, dass zum einen natürlich das Angebot begrenzt wird von der EU, auf der anderen Seite die Nachfrage aber ja dann nachgibt, wenn eben die wirtschaftlichen Aussichten schwächer werden. Und diese konjunkturellen Sorgen führen dann eben dazu, dass weniger CO2-Zertifikate nachgefragt werden. Und das dürfte den Großteil der Bewegung ausgemacht haben. Aber, und das war so ein bisschen der erste Punkt, das Risiko besteht natürlich, dass mit nationalen Eingriffen in CO2-Mechanismen dann auch grundsätzlich Zweifel am System aufkommen könnten und die könnten diesen Preis dann eben auch weiter nach unten drücken. Das bleibt jetzt mal abzuwarten.
Genau, aber es ist auf jeden Fall so, dass diese beiden Märkte unabhängig sind und eigentlich ein Anstieg der CO2-Steuer, also des deutschen Systems, quasi des festgelegten, durch die Regierung festgelegten Preises, eher negativen Effekt auf den CO2-Zertifikatemarkt haben sollte, weil es ja ein weiterer Anreiz ist, CO2 einzusparen, was dann eben die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten mittelfristig senkt, wodurch dann der auf Marktkräften basierende Preis tendenziell eher sinken müsste. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass eine Reduzierung der Steuer diesen Preis aufdrückt. Wie Johannes gerade gesagt hat, es ist eine reine Sentiment-Geschichte, dass eben Sorgen bestehen, dass das System ausgehöhlt wird, aber großteils auf die Konjunktur momentan zurückzuführen. Weil per se von der Wirkung her müsste eine Senkung dieser Steuer hier eher zu einem erhöhten Ausstoß führen und dementsprechend zu mehr Nachfrage nach CO2-Zertifikaten.
Jetzt habt ihr beide schon Konjunktursorgen gesagt. Damit würde ich dann auch das letzte Kapitel dieses Podcasts mal anstoßen. Wir reden ja eigentlich auch immer noch die ganze Zeit über Inflation, die uns jetzt dann im Oktober wahrscheinlich nicht mehr einstellig treffen wird. Johannes, wie ist das denn? Ändert jetzt dieses ganze Konjunkturpaket irgendwas an den Inflationserwartungen, an den Werten? Wie schnell greift es? Und vor allem, was bedeutet das auch für die EZB-Zinspolitik?
Na, unmittelbar hat man jetzt noch keine wirklichen Effekte am Markt sehen können. Man muss, wenn man das aus der Vogelperspektive sich anschaut, natürlich diagnostizieren, der Staat wendet fiskalische Mittel jetzt auf in einer Situation, wo uns ja vor allem die Angebotsseite zurzeit Sorgen macht. Die Nachfrage ist ja zumindest bisher noch relativ solide, die Kapazitäten der Volkswirtschaft relativ hoch ausgelastet. Das ist ja einer der Gründe, warum auch die Inflation nicht nur im Energiebereich, sondern auch bei anderen Gütern und Dienstleistungen relativ hoch ist. Und wenn der Staat jetzt die Nachfrage stabilisiert und vielleicht sogar anheizt, dann hat das natürlich erstmal auch preistreibende Effekte zur Folge. Insofern macht das das Leben für die EZB sicherlich nicht einfacher. Das kommt auch oder hängt auch sehr stark davon ab, wie das Paket finanziert wird. Wenn man das Paket wirklich solide gegenfinanzieren würde, das heißt also die Mittel an anderer Stelle der Volkswirtschaft wieder entziehen würde, zum Beispiel durch steuerliche Maßnahmen, dann wäre der Effekt gering. Wenn das Paket in vollem Volumen schuldenfinanziert wird, dann ist das eben ein klassischer Fiskalimpuls, der dann nachfragetreibend wirkt. Und das hat dann eben auch Effekte auf die Zinsseite, denn dadurch muss der Staat natürlich noch mal mehr Schulden aufnehmen, noch mehr, in dem Fall Bundesanleihen, zur Finanzierung emittieren. Das Angebot steigt also und gleichzeitig versucht sich ja der größte bisherige Käufer dieser Papiere, die EZB, aus dem Markt zurückzuziehen. Und das kann dann natürlich den Aufwärtsdruck auf die Bundrenditen am Markt erhöhen, von beiden Seiten her.
Andreas, du als Anleiterexperte, eine Prognose. Aktuell haben wir, glaube ich, 1,6 stehen. Wo siehst du die Bunds Ende des Jahres?
Ende des Jahres, also die Effekte sind auf jeden Fall genauso, wie Johannes gerade eben dargelegt hat. Wobei eben schon auch in den letzten Jahren zu beobachten war, dass am Ende das Sentiment eben dann entscheidender ist darüber, wo die Bundrenditen hingehen. Und es ist eben schon so, dass wir jetzt nochmal mehr konjunkturelle Sorgenfalten in den letzten zwei Wochen bekommen haben. Insofern würde ich jetzt sagen, dass die Bundrenditen am Jahresende tiefer stehen als aktuell.
Ja, das finde ich ist zumindest ein solider Gedanke an der Stelle, denn auf der einen Seite das Angebotsthema, aber dem stehen natürlich tatsächlich diese konjunkturellen Risiken, die ja vor allem das Marktsentiment dann auch steuern, gegenüber. Und bei allen Entlastungsversuchen, die Bundesregierung jetzt ja anstrengt, die Abwärtsrisiken sind natürlich enorm und eine Rezession in den kommenden Quartalen ist für Deutschland jetzt eigentlich ausgemacht bei diesen hohen Energiepreisniveaus. Ja, und das könnte dann tatsächlich diese Effekte auch am Markt erzeugen, die Andreas gerade beschrieben hat.
Ja, dann wollte ich jetzt eigentlich sagen, schauen wir verhalten optimistisch in die Zukunft. Das fällt mir jetzt natürlich schwer nach den letzten Worten. Ich bedanke mich aber natürlich trotzdem für diese sehr aufschlussreiche Diskussion mit euch beiden. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal und investieren Sie intelligent.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch.